Dunkelheit und neuer Schnee. Hannibal inmitten der Leichen. Wie viel später, wusste er nicht. Schneeflocken, die vom Himmel schwebten und sich auf dem dunklen Haar und den Augenlidern seiner Mutter niederließen. Sie war die einzige Leiche, die nicht schwarz verkohlt war. Hannibal versuchte, sie wegzuziehen und zerrte an ihr, aber der Körper war am Boden festgefroren. Er presste sein Gesicht auf ihre Leiche. Ihr Busen war steif gefroren, ihr Herz stand still. Er holte eine Serviette aus dem Haus und legte sie auf ihr Gesicht. Nach und nach begann sich auch darauf Schnee zu häufen. Am Waldrand bewegten sich dunkle Schemen. Der Schein von Hannibals Taschenlampe brach sich in Wolfsaugen. Er versuchte, die Tiere mit Geschrei zu vertreiben und fuchtelte drohend mit einer Schaufel. Als Mischa wieder nach draußen kam, um zu ihrer Mutter zu laufen, musste Hannibal eine Entscheidung treffen. Er brachte seine Schwester ins Jagdhaus zurück und überließ die Toten der Dunkelheit. Nachts verließen Hannibal und Mischa den Schutz des Hauses nicht mehr. Im Freien war ein ständiges Schnüffeln und Knurren zu hören. Hannibal machte Feuer. Um die Geräusche von draußen zu übertönen, stimmte er ein Lied an und versuchte, Mischa zum Mitsingen zu bringen. Aber sie klammerte sich nur krampfhaft an seinem Mantel fest.
Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntlein.
Schneeflocken an den Fenstern. In der Ecke einer Scheibe ein dunkler Kreis, freigerieben von einer Handschuhspitze. Und in dem dunklen Kreis ein hellblaues Auge. Die Tür flog auf und drei Männer stürmten ins Jagdhaus. Vladis Grutas, Sigmas Milko und Enrikas Dortlich. Hannibal riss zur Verteidigung einen Sauspieß von der Wand. Grutas richtete seine Waffe mit todsicherem Instinkt auf Mischa. »Lass sofort den Spieß fallen, Kleiner, oder ich erschieße sie. Hast du verstanden?« Damit hatten sie die Kinder überrumpelt. Sobald sich die Plünderer im Haus sicher fühlten, ging Dortlich vor die Tür, um dem Fahrer des Halbkettenfahrzeugs winkend Entwarnung zu geben. Die Eindringlinge scharten sich am Kamin um die Kinder. Aus ihren vom Feuer erwärmten Kleidern stieg der modrige Gestank von Wochen im Feld. Aus den Profilen ihrer Stiefel drang ein Hauch von altem getrocknetem Blut. Kasis Porvik, den alle nur Topfgucker nannten, fing ein aus seinen Kleidern krabbelndes Insekt und schnippte ihm mit dem Daumennagel den Kopf weg. Dortlich schnappte sich Mischas Haferbrei, schlang ihn gierig hinunter und strich zum Schluss mit seinen zernarbten Fingern die Schüssel sauber. Petras Kolnas streckte ihm mit flehendem Blick seine Schüssel entgegen, aber Dortlich gab ihm nichts ab. Kolnas war klein und untersetzt, und sobald sein Blick auf Edelmetall fiel, begannen seine Augen zu leuchten. Er streifte Mischa den Armrei vom Handgelenk und steckte ihn ein. In der Ferne grollte Geschützfeuer. Vladis Grutas sagte, »Wenn eine Patrouille auftaucht, egal zu welcher Seite sie gehört, behaupten wir, dass wir hier ein Feldlazarett errichtet haben. Wir haben die Kinder gerettet und bewahren die Sachen ihrer Familie im Laster auf. Holt gleich mal ein rotes Kreuz und hängt es draußen über die Tür. Los, los, Männer, ein bisschen Dalli!« Die dünne Kette, die Grutas Mischa und Hannibal um den Hals schlang, fühlte sich eiskalt an. Kolnas befestigte schwere Vorhängeschlösser daran und ließ sie zuschnappen. Dann ketteten Grutas und Dortlich die Kinder auf der Galerie am Geländer fest. Dort hatten sie immer im Blick, ohne dass sie ihnen im Weg waren. Topfgucker brachte ihnen aus einem der Schlafzimmer einen Nachttopf und eine Bettdecke. Inzwischen türmte sich draußen der Schnee so hoch an den Wänden des Jagdhauses, dass nur noch durch die oberen Fensterscheiben graues Licht ins Innere drang. Wegen des oben an den Fenstern vorbeipeitschenden Schnees und des heulenden Winds hatte man das Gefühl, in einem großen fahrenden Zug zu sitzen. Hannibal rollte sich mit Mischa in die Bettdecke und in den Teppich, der auf der Galerie lag. Wenigstens wurde davon Mischas Husten gedämpft. Ihre Stirn brannte heiß an seiner Wange. Er holte ein Stück altes Brot aus seinem Mantel und schob es sich in den Mund. Als es weich war, gab er es ihr zum Essen. Alle paar Stunden scheuchte Vladis Grutas einen seiner Männer nach draußen, um die Tür und den Weg zum Brunnen freizuschaufeln. Die Zeit verging quälend langsam in dem eingeschneiten Haus. Topfgucker begann deshalb, seine Buchführung auf den neuesten Stand zu bringen. Er verteilte kleine Beutestücke auf einem Tisch, um sie zu zählen und zu sortieren. Mit krakeliger Handschrift schrieb er jeweils einen Namen oben auf ein Blatt Papier. Vladis Grutas, Sigmas Milko, Bronis Grenz, Enrikas Dortlich, Petras Kolnas. Und zum Schluss beschriftete er ein Blatt mit seinem eigenen Namen, Kasis Porvik. Unter den Namen trug er den jeweiligen Beuteanteil des Betreffenden ein. Goldene Brillengestelle, Uhren, Ringe, Ohrringe und Goldzähne, die er in einem gestohlenen Silberbecher abmaß. Grutas und Grenz durchsuchten das Haus unterdessen mit geradezu besessenem Eifer nach Wertgegenständen. Sie zogen Schubladen heraus, leerten ihren Inhalt auf den Boden und rissen die Rückseiten der Kommoden ab. Nach 5 Tagen klarte es endlich auf. Die Männer legten sich Schneeschuhe an und brachten Hannibal und Mischa zur Scheune. Draußen sah Hannibal aus dem Schornstein der Gesindeschlafkammer, die sich in der Scheune befand, einen dünnen Rauchfaden aufsteigen. Er blickte zu Cäsars großem Hufeisen hoch, das als Glücksbringer über das Scheunentor genagelt war, und fragte sich, ob das Pferd noch lebte. Grutas und Dortlich schoben die Kinder in die Scheune und verriegelten das Tor hinter ihnen. Durch den Spalt zwischen den 2 Torflügeln beobachtete Hannibal, wie sie im Wald verschwanden. Kurz vor Sonnenuntergang kehrten die Plünderer zurück. Als Hannibal sie kommen hörte, spähte er durch den Spalt im Scheunentor nach draußen. An einer mit Quasten versehenen Kordel, die wohl aus einem geplünderten Haus stammte, zogen sie einen halb verhungerten Rehbock hinter sich her, in dessen Seite ein Pfeil steckte. Milko holte eine Axt.
»Seht zu, dass ihr das ganze Blut auffangt«, sagte Topfgucker mit der Autorität des Kochs. »Es soll möglichst nichts verloren gehen.«
Mit leuchtenden Augen kam Kolnas mit einer Schüssel angerannt. Hannibal hielt Mischa die Ohren zu, damit sie das Geräusch der Axt nicht hörte. Später, als die Männer gegessen hatten, brachte Topfgucker den Kindern einen Knochen, an dem noch etwas Fleisch und Sehnen hingen. Hannibal nagte ein wenig davon ab und kaute für Mischa alles vor. Weil der Saft verloren ging, wenn er ihr das Fleisch mit den Fingern reichte, gab er es ihr von Mund zu Mund weiter. Dann brachten die Männer Hannibal und Mischa ins Jagdhaus zurück und ketteten sie wieder am Geländer der Galerie fest. Mischa glühte vor Fieber und Hannibal drückte sie unter dem nach kaltem Staub riechenden Teppich fest an sich. Die Grippe erwischte sie alle. Die Männer lagen, so dicht es ging, um das ersterbende Feuer des Kamins und husteten sich gegenseitig an. Milko fand Kolnas Kamm und lutschte das Schmalz von ihm ab. Der Kopf des mickrigen Rehbocks lag in der leeren Badewanne, an seinen Knochen befand sich kein Fitzel Fleisch mehr. Das klare, kalte Wetter blieb in den nächsten Tagen bestehen. Als eines Nachmittags auch der Wind nachließ, kam Hannibal das Husten der Männer plötzlich lauter vor. Vladis Grutas und Milko stapften auf Schneeschuhen ins Freie. Nach der Dauer eines Fiebertraums hörte Hannibal sie zurückkommen. Lauter Streit und Handgemenge. Durch das Geländer hindurch beobachtete Hannibal, wie Grutas einen blutigen Vogelbalg abnagte und dann den anderen hinwarf, die sich wie Hunde darauf stürzten. Grutas Gesicht war mit Blut und Federn verschmiert. Er wandte sich den Kindern zu und sagte, »Wir müssen entweder essen oder sterben.« Das war die letzte bewusste Erinnerung, die Hannibal Lecter an das Jagdhaus hatte.